Streifendienst 1902. Der MSV-Talk mit Tim Gieske und David Müller. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Hallo ihr Lieben, willkommen bei Streifendienst 1902, eurem MSV-Talk. Zu meiner Linken wieder der liebe NRZ-Kollege David Müller. Hallo David, schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr wieder auch bei der letzten Folge so zahlreich eingeschaltet habt. Wenn ihr uns jetzt auch inzwischen bei YouTube gefunden habt oder wenn noch nicht, dann guckt gerne mal vorbei unter youtube.de oder youtube.com/streifendienst-msv. Da findet ihr uns auf jeden Fall und schaut gerne mal vorbei. Und ansonsten begrüße ich natürlich auch alle, die uns im Podcast immer wieder noch lauschen. Gibt's ja auch sehr viele, die mir immer wieder sagen, ey, das Videoformat schön und gut, aber ich höre euch weiterhin nur über die Ohren. Finden wir auch natürlich völlig in Ordnung. Euch auch allen ein herzliches Hallo. David, wir haben ein gutes Wochenende hinter uns. Ich nicht so ganz. Ich muss heute ganz zu meiner Schande gestehen, ich habe mich heute so ein bisschen ins Studio geschleppt. Ein bisschen angeschlagen. Ich muss mich immer so ein bisschen zu dir drehen, weil ich habe wieder was am Nacken und deswegen ein bisschen zu viele Nackenschläge gekriegt.
Obwohl du in der VIP-Loge warst, also hattest du eigentlich ein relativ entspanntes Fußballerlebnis am Wochenende.
Ja, auf jeden Fall. Also rein vom Äußeren her kann ich mich nicht beschweren, aber jetzt leider so ein bisschen angeschlagen. Irgendwie hat mich jetzt auch so ein bisschen die After-Karnevals-Erkältungswelle erwischt, obwohl ich an Karneval gar nicht beteiligt war. Aber man über zweite und dritte wird man dann ja trotzdem irgendwie nicht verschont. Und ja, ich hatte auf jeden Fall trotz Nackenproblemen ein wirklich tolles Wochenende. Ich bin zum ersten Mal in der Loge gewesen und ich hatte unfassbar viel Spaß. Also ich bin seit Jahrzehnten MSV-Fan und man guckt dann immer gerade auch vom Stehplatz sehr gerne auch mal nach rechts so zur Loge. Und das war einfach nur der Wahnsinn, muss ich sagen. Also ich grüße auch nochmal Alex Elskamp und alle Leute, die mit seiner Gruppe mit dabei waren, war eine super herzliche Truppe. Der Alex, da hatte mich eingeladen. Sehr, sehr schade, dass der liebe Micha nicht dabei sein konnte. Der hat es.
Den habe ich auf dem Bild auch vermisst, ehrlicherweise. Ne?
Den hat es ziemlich erwischt aktuell. Ich hoffe, er ist schon auf dem Weg der Besserung. Alles Gute in der Hinsicht. Der ist leider mit seiner Freundin nicht gekommen. Hat so ein bisschen gefehlt, aber ansonsten war das ein super runder Tag. Und wahrscheinlich einigen, die hier zuhören, erzähle ich jetzt hier nichts Neues so. Aber es war für mich einfach so vorher mit dreierlei Menü irgendwie, was du dir aussuchen konntest. Ich hatte einen lecker Kartoffelgratte und Schweinelächeln, Dijon-Senf und zur Halbzeit gibt's auf jeden Fall nochmal Currywurst. Ist, glaube ich, auch die gleiche Currywurst, die uns serviert wird unten im Presseraum.
Oh, sehr gut.
Ja, die ist ja okay, ne? Die ist auch schön schärflich. Und Kaviar war nicht dabei, aber dafür in der Loge selbst jemand, der die ganze frisch Bier gezapft hat. Fließendlich zurückgehalten. Muss ich auch sagen, derjenige, der da uns gezapft hat, der war auch super, super lieb. War, glaube ich, sein erster Tag. Und der war dementsprechend ein bisschen aufgeregt. Der hat das aber super gemacht. Und ein super rundes Erlebnis. Für viele Leute, wie gesagt, ist das wahrscheinlich etwas, was sie vielleicht schon mal erlebt haben oder auch mal regelmäßiger machen. Für mich ein absolutes Happening. Dann sitzt du da in diesen Kinosesseln und schaust dieses Spiel mit einem frisch gezapften in der Hand, das dir quasi in die Hand gereicht wird. Ist schon different. Also ist schon, war für mich einfach tolles Erlebnis. Aber auch natürlich, weil das Spielerische nicht zu kurz kam und wir zumindest uns schadlos gehalten haben, David.
Ja, auf jeden Fall mit dem 3-2-1 gegen Schweinfurt. Wir haben es ja letzte Woche auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Das ist ja im Prinzip jetzt mit den zwei Heimspielen. Wir werden nachher noch zu Havelse kommen, dass das ja gegen diese beiden Mannschaften, die ja wirklich ganz unten in der Tabelle stehen, dass das ja ein absoluter Pflichtsieg ist oder im Prinzip gegen Havelse jetzt der nächste Pflichtsieg dann kommen sollte, wenn man weiter oben dranbleiben möchte. Und ich sag mal so, 1 von 2 hat man jetzt hinter sich gebracht, das am Ende des Tages auch relativ souverän. Und doch gibt's natürlich Sachen, die noch so ein bisschen offen sind, offene Fragen. Insbesondere die zweite Halbzeit, werden wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen, war nicht gut. Das hat auch Marvin Höhner, der ja sozusagen der Chef an der Seitenlinie war bei diesem Spiel, hat das ja auch angesprochen in der anschließenden PK, hat er auch teilweise das sehr scharf, sage ich mal, formuliert, was ich aber wiederum gut fand. Und ja, da muss man auf jeden Fall noch drüber reden, aber insgesamt die erste Halbzeit war sehr, sehr gut. am Ende souveräne Kiste, aber jetzt nicht so, dass du da auch rausgehst und sagst, es war alles super duper.
Was fällt dir auf, wenn du auf die Tabelle jetzt blickst vorab?
Ja, die dritte Liga ist weiterhin crazy, ne?
Erstens, dann zweitens. Juhu, wir haben die 45-Punkte-Marke geknackt.
Stimmt, ja. So, na dann.
So, auf zu neuen Zielen. Was wird's jetzt? Also,
ja gut, Marvin Höhner hat ja im Anschluss gesagt, wenn man sich die zweite Halbzeit anguckt, wäre es zu früh, dieses große Wort mit dem A aufzunehmen oder darüber zu sprechen. Das hat er.
Hatte Didi das nicht schon selber in den Mund genommen?
Ja, aber Marvin Höhner hat es im Anschluss auf der PK auch nochmal so ganz klar formuliert. Also umgekehrt tatsächlich.
Okay.
Also hat er das, ja, hat er das wieder so ein bisschen einkassiert.
Saß Didi eigentlich neben dir während des Spiels? Hat er auf der Pressetribüne Platz genommen?
Er saß tatsächlich ziemlich weit oben. Okay. Auch mit seinen Analysten zusammen. Wir haben uns am Anfang ein bisschen gewundert, hey, wo ist er denn eigentlich? Man hat's erst im TV-Bild gesehen, wo er sitzt. Und das war doch ein Stück weit entfernt von uns. Irgendwo hinter uns, wahrscheinlich neben dem TV-Kommentator, so in der Richtung, da muss er irgendwo gesessen haben. Aber ich habe es, wie gesagt, auch nur auf den TV-Bildern gesehen.
Das Spiel an sich, kann man ja auch nochmal kurz zusammenfassen, ne? Schöner 3-1-Erfolg. Was hattest du nochmal getippt? Letzte Woche 2-0, glaube ich.
Ich hatte, glaube ich, 2-0 getippt.
Ich hatte 3-0 getippt. Wir haben beide nicht damit gerechnet, dass die Schweinfurter ein Tor schießen würden.
Ja.
Wir wurden eines Besseren belehrt, kommen wir sofort zu. Erstmal Noss nach Hereingabe von Choskun, nimmt einen Ball stark mit und trifft ins Langeck schon in der vierten Minute. Damit war schon quasi die Grundlage für diesen erfolgreichen Spieltag gelegt. Dann gab's einmal eine Chance von Lobinger, der knapp am langen Pfosten vorbeigeschossen hatte. Das war eine Riesenchance, aber dann gab's eine Minute später durch Druck von Zazar und einen Fehler im Schweinfurter Aufbauspiel dann das 2-0. Mich sehr für Zazar gefreut.
Erstes oh ja.
Tor hier im Zebradress. Und dann gab's kurz vor der Pause einen absoluten Banger. Ein Traumtor von Can Coşkun aus über 20 Metern Entfernung ins Eck nach einer Nossablage. Super. Und somit ging's dann in die Pause. Und bei mir in der Loge war dann so der Tenor, sehr gut, Grundstein gelegt, jetzt nochmal drei, dann haben wir die Scharte ausgewetzt zum Wiesbaden-Spiel. Ne? Also dann haben wir das hinter uns gelassen, dann haben wir auch dieses Punktepolster wieder A aufgefüllt und auch vor allem das Torpolster so ein bisschen aufgefüllt. Es sollte aber tatsächlich anders kommen. Ne? Also es war dann, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, trotzdem ein engagiertes Rauskommen aus der Kabine. Ich fand die Jungs trotzdem hoch anlaufend, aber es sind so viele Fehler passiert. Wie hast du das gesehen?
Also Marvin Höhner hat auch im Anschluss gesagt, dass auch die Einwechslungen oder dass er insbesondere mit den Einwechslungen nicht zufrieden war. Er hat gesagt, vor allem dadurch ist dann so ein Bruch ins Spiel gekommen. Sie hatten ja am Anfang, glaube ich, noch die ein oder andere Möglichkeit. Lobinger, glaube ich, wo Weißbecker gut hält. Dann noch eine Chance von Jakob Bogians, aber mehr fällt mir dann auch schon gar nicht mehr ein. So fand ich so ein bisschen schade, dass man da dieses Momentum dann nicht mitgenommen hat und hinten dann wiederum ist dann wieder so ein bisschen das passiert, was du in den letzten Wochen schon gesehen hast. Natürlich, Schweinfurt hatte vorne jetzt nicht so die absolute Qualität. Ein Tor ist aber trotzdem wieder gefallen. Und was mir so ein bisschen, wenn man so das Haar in der Suppe suchen möchte, so ein bisschen aufgefallen ist, auch schon in der ersten Halbzeit, dieses Duo Tobi Fleckstein und Ali Hahn, was ja immer total gesetzt ist, und es ist nach wie vor auch gesetzt, gar keine Frage, sind nach wie vor Top-Innenverteidiger. Aber ich hatte so in den letzten Wochen auch immer das Gefühl, es ist nicht mehr ganz so sattelfest, wie es mal war. Ich kann mich in der ersten Halbzeit so an ein, zwei Aktionen erinnern, eine gefährliche Flanke, die von rechts reinkommt, wo Ali Hahn dann am Ball vorbeischlägt. Dann hattest du ja eine Situation, wo Fleckstein eigentlich den Schweinfurter komplett abräumt. Die Situation war da abseits. Wenn es kein Abseits gewesen wäre, wäre ich sehr gespannt gewesen, was der Schiedsrichter für eine Karte gezeigt hätte. Und dann halt auch dieses Tor, wenn du dir das anguckst, der Kopfball von Osave, wo Hahn eigentlich vor ihm steht und ihn dann quasi einfach vorbeilaufen lässt und dann er nicht mehr eingreifen kann. Also wieder kein gutes Stellungsspiel. Und das sind halt so diese kleinen Aktionen. Sie hatten es insgesamt souverän im Griff.
Aber wäre da eine Mannschaft gekommen, die offensiver noch ein bisschen mehr aufzubieten hat, weiß ich nicht, ob das dann hinten raus nicht auch nochmal verrutscht wäre. Und da muss man dann schon so ein bisschen das Augenmerk drauf legen, dass auch in diesem Spiel, wie gesagt, sie hatten souverän im Griff und das ist Meckern auf allerhöchstem Niveau, aber dass auch auf der Verteidiger, gerade auf der Innenverteidigerposition immer so kleine Aktionen dabei waren, so kleine Unsicherheiten, die wir in den letzten Wochen immer wieder schon gesehen haben, die in dem Fall jetzt keine großen Auswirkungen hatten, bis auf das eine Gegentor. Aber dass man da dann doch schon den Eindruck hatte, auch die Souveränität war auch in diesem Spiel da, auf der Position nicht immer so da.
Wir hatten natürlich auch weiterhin zwei Ausfälle zu beklagen. Zwei absolute Stammspieler fehlen aktuell. Das einmal mit Josh Bitter auf der rechten Seite.
Wobei Niklas Jessen, fand ich, ein überragendes Spiel gemacht hat, aus meiner Sicht.
Komme ich gleich auch noch zu. Tatsächlich vielleicht mit ein bisschen Hilfe von der rechten Seite. Es wurde ja so ein bisschen umgestellt auch vorne. Komme ich sofort zu. Dazu hat auch Rasim Bulic nochmal gefehlt. Den hatte ich übrigens gesehen. Der war ja dann auch in der Halbzeit bei Zebra TV und war Rasim Bulic, wie man Rasim Bulic nur sein kann. Super geiler Typ. Ich liebe ihn einfach. Grüße, falls du uns siehst oder zuhörst. Liebe Grüße, lieber Rasko. Und ich fand trotzdem, diesmal hat Leon Müller seine Aufgabe sehr souverän gemacht. Ich finde, er macht das immer sehr souverän. Er ist halt für mich nicht der Mann für die aufregenden Pässe nach vorne. Aber ich finde, der macht für seine Verhältnisse das auf jeden Fall sehr souverän. Das gut ersetzt. Und tatsächlich hat Zazar dann eher so ein bisschen mehr so gefühlt und teilweise so ein bisschen mehr die Rasko Bulic-Rolle übernommen. Ne? Ist da so ein bisschen reingerutscht. Und dann muss man sagen, hatten wir Kota vorne. Simala ist rausgerutscht. Und Kota ist auf die linke Seite gegangen, sodass Susek auf die rechte Seite ging und da dann in meinen Augen auch ein bisschen mehr beim Kompaktverteidigen geholfen hat. Also so ein bisschen Jessen mehr unterstützt hat. Ich hatte so zumindest den Eindruck. Ich meine, er musste natürlich auf der Seite dann mit seinem schwachen Fuß nach außen spielen. Also mit seinem schwächeren linken Fuß musste er quasi dann reinspielen. Das ist natürlich ein Problem gewesen.
Naja.
Aber ja, auf der anderen Seite fand ich, hat das dann das auch bewirkt auf der anderen Seite, dass er sich mehr auch darauf konzentriert hat, wie die Rückwärtsbewegung ist und dass der Raum da vor Jessen zu ist. Und das hat gut funktioniert in meinen Augen.
Hätte ja fast, das war doch, glaube ich, Kota, diese kritische Elfmeterszene, wo er da gezogen wird, das war Kota, ne?
Ja. Da hat Baba Grafati sich übrigens auch zu geäußert. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, so diese Elfmeterszene. Grätsch ich mal kurz rein. Angeblich bearbeitet der Spieler eben noch auf legalen Wege. Es ist wohl zu vertreten gewesen, da keinen Elfmeter zu pfeifen.
Boah, bin ich ganz anderer Meinung tatsächlich. Es gab ja vorher auch nochmal eine Situation mit Lobinger, wo er da so ein bisschen geschubst wird im Fallen. Ich finde, Lobinger macht da auch viel draus. Da sage ich, da ist es okay, wenn man das weiterlaufen lässt. Aber aus meiner Sicht, also diese Szene mit Kota, ich weiß gar nicht, wer der Schweinfutter da jetzt war, der ihn da gezogen hat. Vielleicht
Ich suche es gerade nochmal tatsächlich einfach mal raus währenddessen.
Vielleicht kann man da sagen, er lässt genau im richtigen Augenblick noch los, dass man das dann noch so vertreten kann. Aber für mich, war das ein glasklarer Elfmeter. Und der Schiedsrichter hatte aus meiner Sicht auch eine gute Sicht auf diese Szene. Und wir hatten in den letzten Wochen auch immer das Thema mit den Elfmetern, dass wir da ja auch unterschiedlicher Meinungen waren, auch zu euch da draußen tatsächlich, was ja auch nicht schlimm ist. So, aber das war für mich wirklich
offensichtlich
aus meiner Sicht.
Ich schaue jetzt gerade mal, ich zitiere jetzt aus der Reviersport, die hat ja immer wieder diesen Check im Angebot, wo dann Baba Grafati gefragt wird, ob Elfmeter hätte gepfiffen werden sollen oder nicht. Und hier steht dann, Anführungszeichen, Trislic, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, packt kurz an das Trikot von Kota und lässt schnell wieder los. Der Angreifer macht mehr daraus, als es tatsächlich vorliegt und lässt sich daraufhin fallen. Auch wenn viele sagen werden, der Verteidiger hat nichts am Trikot des Gegenspielers zu suchen, muss festgestellt werden, dass das mittlerweile auf beiden Seiten üblich ist und jedes Unterbinden den Fußball nur kaputt machen würde. Das ist ein Bearbeiten, nicht mehr, nicht weniger und ist im Bereich des Erlaubten.
Also wenn Baba Grafati da ernsthaft sagt, dass das Ziehen kurz war, also okay,
Du siehst es an.
Ist seine Meinung, aber aus meiner Sicht ist das nicht kurz. Also vielleicht habe ich die Szene auch nicht mehr richtig im Kopf, keine Ahnung. Aber da von einem kurzen Halten zu sprechen, sorry, bin ich komplett anderer Meinung.
Mhm. Okay. Es ist natürlich auch so ein bisschen Öl in das Feuer, das bei uns die ganze Saison lodert. Wir kriegen einfach keinen Elfmeter zugesprochen. Aus meiner Warte, das muss man dazu sagen, ich war ja relativ nah an der Nordkurve dran. Deswegen sah man das nur von hinten. Es sah so ein bisschen theatralisch gefallen aus und ich hatte jetzt nicht sofort den Reflex zu schreien, ey, Elfmeter. Also muss ich sagen. Aber du hast natürlich auch oben und zentrale nochmal eine andere Sicht auf die Dinge. Und jetzt, ich habe es mir noch einmal in der Wiederholung angeguckt und da bin ich halt wieder so unglaublich geteilter Meinung. Ich weiß es nicht genau. So ganz klar finde ich es nicht. Aber auf der anderen Seite hätte ich jetzt nicht gesagt, boah, großes Geschenk. Da sind wir weit weg von. Auf jeden Fall.
Ja, klar.
Auf jeden Fall. Also auf der einen Seite wieder ein kleiner Kniff, den wir gesehen haben. Kota selbst, wie hat er dir gefallen? Ich fand den, wenn ich jetzt zurückdenke, relativ unauffällig. Also im positiven Sinne, wenn man das so beschreibt.
Ja, genau. Also ich würde das nicht unbedingt jetzt negativ sagen. Ja, klar, ihm fehlt noch so ein bisschen. Offensiv muss er sich da noch ein bisschen zurechtfinden. Das ist ein bisschen auffällig, dass da noch nicht so viel kommt. Aber da muss man ihm einfach auch die Zeit geben. So hatte eine gute Szene, wo er eine gute Flanke auf Connor Noss schlägt in der zweiten Halbzeit, wo Noss knapp am Tor vorbeiköpft. Also insofern, Step by Step muss man das, glaube ich, einfach machen. Und im Endeffekt kann er da eine sehr gute, ja, ich will nicht sagen Alternative sein, weil er soll ja schon auch regelmäßig spielen. Aber wenn du auch guckst, was man da offensiv auch alles zur Verfügung hat. Gut, Maxi Dittgen ist jetzt leider raus, werden wir auch gleich sicherlich nochmal zukommen. Aber dann ist das schon in der Breite, was du in der offensiven Dreierkette da hast, was du da nachlegen kannst, das ist brutal. Aber ist auch gut, da einen gewissen Konkurrenzkampf zu haben.
Simala jetzt rausgerückt. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, um ein bisschen Jessen weiter zu stärken, weil Susek auf dieser etwas ungewohnten Position dann gespielt hat, was aber auch gut gemacht hat. Ist ja trotzdem nach innen gezogen, trotz schwachem linken Fuß, ne? Fand ich ziemlich cool. Auf der anderen Seite, dass wir häufig auch nicht nur ein Heim- und ein Auswärtsgesicht haben, sondern häufig auch eine gute und eine schlechte Halbzeit, haben die in der Loge gesagt. Das war auch so eine Geschichte. Sagten, oh, mal gucken, ob das jetzt die gute oder die schlechte Halbzeit war. Ich muss sagen, so krass nehme ich das gar nicht wahr mit guter und schlechter Halbzeit. Du hast gerade so, ja, gesagt, du nimmst das auch so wahr.
Auch der MSV selbst hat das ja. Also wie gesagt, Marvin Höhner, und das fand ich besonders.
Aber siehst du das in Gänz drin? Also siehst du das häufiger? Weil die Jungs in der Loge sagten, es ist häufiger so, wir haben eine gute und eine schlechte Halbzeit.
Finde ich schon, weil wir hatten, wenn du dich dran erinnerst, letzte Woche die Diskussion, dass ich vor allem gesagt habe, dass vor allem die erste Halbzeit immer oder häufig nicht so gut war und der zweite Durchgang besser war. Jetzt in dem Fall war es umgekehrt, witzigerweise. Aber ich würde da schon zustimmen, dass man da einen deutlichen Unterschied schon sieht. Und wenn du das auf dieses Spiel packst, das haben, wie gesagt, alle Verantwortlichen im Anschluss auch klipp und klar so gesagt. Connor Noss in der Mixzone hat das auch angesprochen mit der zweiten Halbzeit, dass er nicht dolle war, vor allem hinten raus. Insofern, ja, würde ich da deinen lieben Kollegen, deinen lieben Freund, mit dem du da warst, in der Stringenz würde ich da zustimmen.
Insgesamt hatten wir 47% Ballbesitz, 15 Torschüsse und 7:0 Eckbälle, sprich schon eine deutliche Sprache. So ein bisschen enttäuscht war man dann ja dann insgesamt schon, dass man nicht noch höher gewonnen hat, dass man diese Schmach von Wiesbaden nicht ein bisschen deutlicher ausgewetzt hat, oder? Schreibt es uns auch in die Kommentare gerne. Da würden wir gerne mal von euch wissen, wie fühlt ihr euch jetzt nach dem Spiel gegen Schweinfurt und auch vor allem, was erwartet ihr jetzt gegen Havelse? Ist es wieder so, da kommen wir ja gleich auch noch zu, dass wir eine weitere klare Partie sehen und das auch erwartet wird? Oder wird das ein hartes Stück Arbeit und vor allem jetzt vor den nächsten Wochen, die ja auch unter der Woche ein Spiel bereithalten?
Ja,
also schreibt es uns, wie gesagt, sehr gerne rein.
Also Enttäuschung, finde ich, dann wieder ist wieder ein zu großes Wort. Also du musst die Spieler so bewerten, wie sie sind. Und der Unterschied war klar erkennbar, habe ich ja eben auch schon gesagt. Aber Enttäuschung wäre jetzt auch too much, weil dafür ist es die dritte Liga.
Dafür ist diese Liga allgemein crazy. Wir haben es jetzt am Wochenende auch wieder mit den ganzen Ergebnissen.
Wahnsinn, oder?
Allein schon, als in der Pause die Halbzeitergebnisse durchgesagt wurden, ne, und die Leute da gejubelt haben, als sie die Halbzeitergebnisse da alle gesehen haben. Insofern, es ändert sich von Woche zu Woche. Und ja klar, die Erwartungen steigen ein bisschen. Man hat diesen Anspruch, Havelse und Schweinfurt souverän zu besiegen. Das hat man gegen Schweinfurt auch, wenn die zweite Halbzeit nicht gut war, hat man das am Ende des Tages hinbekommen. Aber man sollte da jetzt, auch wenn wir was zu meckern haben, wir finden immer das Haar in der Suppe, aber Enttäuschung jetzt allgemein nur, weil man erwartet hat, okay, da kann man noch das vierte, fünfte schießen und da jetzt enttäuscht rauszugehen, das wäre mir dann auch ein bisschen too much.
Kommen wir mal, wo wir gerade beim Thema Enttäuschung sind, zum angeschnittenen Thema Max Dittgen.
Ja.
Hatte sich jetzt von einer Schulterprellung, einer Schulterverletzung auf jeden Fall erholt und musste dann im Abschlusstraining mit einer schweren Leistenzerrung raus. Super bitter, oder?
Ja, also kann man ja im Prinzip so sagen, dass er in dieser Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr spielen wird. Ja, maximal ärgerlich, ne? Ihr wart in der Türkei dabei, wo er offensichtlich ja eine gute Vorbereitung hatte.
Auch top motiviert.
Ja. Und dann, ja, jetzt da komplett raus zu sein, das ist, ja, was soll man da sagen? Gute Besserung an der Stelle.
Das sind nun gute Besserung auch von unserer Seite, auf jeden Fall.
Es ist ja dann halt auch immer die Frage, wie geht's dann weiter nach der Saison? Weil du hast jetzt, ne, die unklare Situation, geht's nächstes Jahr in der dritten Liga weiter, geht's vielleicht nach oben? Wenn du jetzt beispielsweise sagen würdest, du gehst nach oben, dann stellt sich ja schon im Sommer die Frage, bei einem Spieler, der auch lange Zeit verletzt ist und der halt jetzt nicht mehr zum Einsatz kommt, wie geht's dann auch weiter? Also das kann ja auch, so eine Verletzung kann ja für deine Karriere, und Max Dittgen war ja nie ganz vorne mit dabei, sondern eher so die Alternative. Da kann es halt auch, so eine Verletzung, auch schnell mal dafür sorgen, dass dann im Sommer gesagt wird, ja, die Zeit endet hier dann leider. Und dafür kann am Ende des Tages keiner was, weil die Verletzung halt im Weg steht. Aber das muss man halt auch immer mit bedenken, ne? Wenn man dann in der Saison kaum spielt. Wir haben es jetzt an Bogjans gesehen, der jetzt rechtzeitig zum Glück wieder zurückgekommen ist, der sich jetzt wieder reinarbeitet. Aber auch da müsstest du halt gucken, wir klopfen alle auf Holz, dass da nichts passiert. Aber wenn das jetzt längerfristig gewesen wäre, auch da musst du dir in Sachen Personalplanung und so immer die Frage stellen, wenn du dann da so einen Kern hast, der gut funktioniert, inwiefern passt das für die Zukunft dann noch rein? Und das, insofern ist die Verletzung da natürlich nochmal umso bitterer.
Absolut. Wir hoffen natürlich, dass es schnell mit dem Genesungsprozess vorangeht. Also das Saisonaus ist wahrscheinlich besiegelt. Wir hoffen natürlich, dass er dann zur neuen Saison auch wieder in Zebrastreifen angreifen kann. Du hast gerade auch schon einmal angeschnitten, es gab ja auch noch ein freudiges Ereignis in der Arena. Ein Jubelsturm brach los, Standing Ovations, als Jakob Bogjans den Platz wieder betreten hat. Du hast ihn jetzt zum ersten Mal spielen sehen.
Ja.
Wie war es für dich?
Ja, schön erstmal. Und er hätte ja fast sogar ein Tor erzielt. Hat ja im Anschluss auch in der Mixzone drüber gesprochen. Hat dann gesagt, ja, der Torhüter hatte dann doch sehr lange Arme. Hat auch gesagt, vielleicht hätte er ihn direkt reinschieben sollen. Seine erste Intuition war aber lieber am Tor vorbei, am Torhüter vorbeigehen. Und hat's ja, er war ja fast schon vorbei. Das wäre natürlich eine wahnsinnige Geschichte gewesen, aber am Ende des Tages hat er dann auch gesagt, ja, aber trotzdem ein gutes Comeback gehabt, ne? Man hat an der einen oder anderen Stelle gemerkt, ne, er muss da wieder reinkommen, hat aber direkt von Anfang an wieder gebrannt. Und wenn du da in diese Arena reinkommst, ne, die Leute, wie die ausgeflippt sind, Marvin Höhner auch, Can Çoskun war das, glaube ich, im Anschluss auch, die haben beide von einem Gänsehaut-Moment gesprochen.
Gänsehaut, ja, auch eine von Piras Lieblingsworten. Ich lieb's immer. Gänsehaut.
Also, ja, es ist ja auch vollkommen verständlich. Ich meine, seit wann hat er gefehlt? Ich habe es mir hier aufgeschrieben. 10. August, da war das in Regensburg mit der Verletzung. So. Und insofern absolut schöne Geschichte. Er wurde ja auch vom Schweinfurter, hatte er ja, glaube ich, auch nochmal so eine Szene, wo man kurz dachte, oh, Bitte lass er, dass er nicht wieder was passiert ist. Aber er meinte im Anschluss auch, er ist da wieder voll drin auch. Und er hat vor allem, was ich auch beeindruckend finde, er hat auch im Kopf jetzt keine Angst, ne? Weil da auch die Frage kam, wenn man da mal dann so einen Tritt abbekommt, ob dann direkt wieder auch im Kopf wieder mal drüber nachdenken, oh mein Gott, was ist das jetzt wieder? Bin ich jetzt wieder schlimmer verletzt und so weiter? Also das vergisst man immer häufig, dass das ja nicht nur eine körperliche Ebene hat, sondern dass das ja mental auch was mit einem macht, wo man überlegt, gehe ich jetzt in den Zweikampf, lasse ich es lieber? Und dass er da auch gesagt hat, dass er da auch mental bereit für ist, da auch wieder in den Kampf zu ziehen und wieder alles zu geben, wenn er spielt. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Also nicht nur körperlich wieder da zu sein, sondern auch vom Kopf her.
Das war auf jeden Fall ein weiterer positiver Schlusspunkt, den dieses Spiel in der Quintessenz irgendwie setzt, neben dem natürlich 3 gewonnenen Punkten. Und du hast es ja auch gerade schon einmal angesprochen, schon in der Halbzeit gab es frohe Kunde von den anderen Plätzen und ich gehe da jetzt auch nochmal drauf ein. Wir gewinnen zwar nur 3-1 gegen die Schweinfurter, aber Essen verliert 3-0 in Osnabrück an der Bremer Brücke. Regensburg schlägt Wiesbaden zu Hause mit 2-1.
Und das hoch verdient.
Aachen gewinnt 3-1 gegen Verl. Was ist mit dieser Liga los? Also das ist ja wirklich bescheuert. Man muss ja auch dazu sagen, dass die Schweinfurter, bevor sie bei uns angetreten sind, gegen Ingolstadt 1-1 gespielt haben. Ne? Und die Ingolstädter wiederum, die haben noch 3-2 gegen Havelse jetzt gewonnen. Was bedeutet das jetzt für das nächste Spiel? Du kannst dahingehend eigentlich überhaupt keine Prognosen treffen.
Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja gerade gefragt, was bedeutet das für das nächste Spiel? Ich würde sagen, nichts. Exakt gar nichts. So, weil Predictions kannst du, wir machen trotzdem welche, aber kannst du oftmals auch einfach in die Tonne kloppen.
Ja,
verrücktes Wochenende wieder.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Es ist super, super eng. Die einzigen, die nicht mitspielen wollten und die weiter so ein bisschen, auch zu meiner Überraschung teilweise, wirklich souverän da durchlaufen, sind die Cottbusser. Wenn man sich den Kader anguckt, es ist also wirklich eine mentale Meisterleistung, die da jeden immer wieder auf den Platz bringen. Angeführt von Maniac Wallets. Die haben 2-1 auswärts in Aue gewonnen, inklusive Platzsturm von, ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt?
Ja, ja.
Von 20, 30, 40 wütenden Auer-Fans. Scheinbar gab es im Vorfeld irgendwo einen Bannerklau und daraufhin haben die Cottbusser halt einen Banner gehisst von wegen, wir grüßen die bannerlosen Auer, irgendwie sowas. Daraufhin, ja, kochte die Stimmung ein wenig hoch, aber im Endeffekt steht ein 2-1 für Cottbus. Und die Tabelle, die sieht damit so aus, 48 Punkte hat Cottbus als Erster, wir dahinter auf Platz 2 mit 46 Punkten, auf Platz 3 die Osnabrücker mit 46 Punkten, auf Platz 4, Verl hat jetzt die letzten 2 Spiele so ein bisschen abreißen lassen, ja. 44 Punkte, 5. Essen mit 43, 6. Wiesbaden 41 und 7. Rostock, die ja den Aufstieg offiziell ausgerufen haben, es tat ihnen scheinbar nicht gut, sie haben jetzt erstmal gegen 1860 München verloren und sind von denen jetzt so ein bisschen ins Mittelfeld gezogen worden mit ihren 40 Punkten. Wir sind schon so ein bisschen abgeschlagen, will man fast sagen, in diesem Ranking.
Ja, auch da kann ich dann Marvin Höhner nachvollziehen, dass er das mit dem A-Wort dann wieder so ein bisschen einkassiert. Vielleicht ist das da ein bisschen schlau, das dann auch zu tun, weil er sich so denkt, ja, wir wollen es nicht zu sehr beschreien, nicht, dass wir dann da landen, wo Hansa Rostock aktuell steht.
Es kann sehr, sehr schnell gehen, auf
jeden Fall. Ja, natürlich. Und die nächsten Wochen werden da ja auch entscheiden. Ne? Also wie gesagt, du hast jetzt das nächste Heimspiel gegen Havelse, dann auswärts Ingolstadt.
Und dann unter der Woche.
Ja, genau. Und dann kommen ja auch diese Spiele am Sonntag, 2 dann ja auch noch hintereinander. Dazwischen ist nochmal.
Wir spielen nur noch gegen Saarbrücken.
Ja, ja, genau. Erst ist, glaube ich, Saarbrücken, dann ist Hansa Rostock, dann ist 1860. Ich glaube, so ist das in der Reihenfolge ungefähr. Nagelt mich nicht drauf fest. Also insofern, dann kommen dann ja auch wieder die wichtigen Spiele hintereinander weg. Und dann auch Ostseestadion. Ne? Also auch das ist, ich freue mich sehr darauf, war noch nie in diesem Stadion, Stimmung wird bestimmt auch wieder der absolute Hammer sein, Samstag 14 Uhr, freue ich mich schon drauf, glaube ich. Und ich gehe mal auch davon auch auf, aus, auch wenn die Distanz durchaus groß ist, aber dass da sehr viele von euch da mitreisen werden, vollkommen verständlicherweise. Und das wird ein richtiges Knallerspiel. Darauf freue ich mich auch schon.
Bevor wir in Rostock versuchen, Punkte zu erhaschen, müssen wir aber, wie du schon gesagt hast, jetzt erstmal gegen Havelse dran. Da kommen wir gleich auch nochmal auf jeden Fall zu, bevor wir tippen. Ich würde gerne nochmal ein anderes Thema kurz ansprechen, und zwar einmal das Thema Geldstrafen. Ja. Denn da musste der MSV jetzt 65.850 Euro Strafe zahlen. Es geht um das Auswärtsspiel bei Viktoria Köln. Wenn man dann mal dem DFB-Sportgericht an den Lippen hängt, dann hatten die Fans vom MSV 11 Rauchkörper, 8 Blinker, 11 Batterien, weitere Feuerwerkskörper und 10 Bengalos. Und nach dem Spielende folgten nochmal 2 weitere Bengalos. Und von dieser Strafe, von diesen 65.000 Euro, kann der Verein knapp 22.000 für eigene Sicherheitsmaßnahmen nutzen. Und das müssen wir dann bis Ende September irgendwie eingereicht haben. Aber ist natürlich schon ein Griff ins Portemonnaie, 65.000 Euro. Ich muss aber sagen, ich erinnere mich auch noch an die Pyro- und Bengale-Show, die wir da in Köln abgerissen haben. Das ist ja immer sehr schön dann, weil man ja auf der Gegengerade ist und dann natürlich auch wunderbar von den Kameras in Szene gesetzt wird. Beim Geldthema tut es mir weh und da muss man vernünftig sein. Es sah aber trotzdem geil aus.
Das ist so ein bisschen das Ding, ja. Es ist ja allgemein Pyrotechnik im Stadion. Es ist ja eine sehr hitzige Diskussion. Es ist einfach so, wenn du, wir lieben auch diese Bilder. Ich bin ja selbst ja auch privat Fußballfan und seien wir mal ehrlich, auch ich finde diese Bilder absolut klasse. Das, was ich halt umgekehrt dann aber auch denke, gerade es tut auch jedem Bundesligisten und jedem Zweitligisten weh, auch diese Summen bezahlen zu müssen. Aber gerade in der dritten Liga, wenn du dir auch anguckst, der MSV ist jetzt da im Strafenkatalog, glaube ich, auf Platz 4 in der dritten Liga. Wenn du mal guckst, ich glaube, auf Platz 1 ist mittlerweile Hansa Rostock. Die haben in dieser Saison knapp über 140.000 Euro bezahlt.
Hansa Rostock, Waldhof Mannheim und Rot-Weiß Essen sind vor uns.
Genau, und der MSV ist jetzt, glaube ich, auch knapp über 100.000, wenn man das summiert jetzt im Laufe dieser Saison. Und da muss man dann halt einfach sagen, was kannst du in der dritten Liga mit diesen Summen anstellen? Ne? Also das ist schon eine Menge Geld für so einen Drittligisten. Und da finde ich es halt immer irgendwo ein bisschen schwierig, allgemein auch dieses Thema Pyrotechnik. Ich bin da immer einer, ich brauche das nicht unbedingt. Auf der anderen Seite, ich finde die Bilder auch gut und da denke ich mir manchmal so, kann man da nicht irgendwie einen Kompromiss finden? Beispielsweise mal ein Vorschlag von mir. Ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt sage, die organisierte Fanszene sagt, vollkommen Quatsch, was der Müller hier sagt und der DFB sagt, es ist verboten und wir weichen das nicht auf. Aber vielleicht mal so als Kompromissvorschlag könnt ihr ja auch gerne mal kommentieren, was ihr davon haltet. Ob das vielleicht möglich wäre, dass man sagt, okay, wenn man eine große Choreografie hat, kommt ja beim MSV auch häufiger vor, bei Heimspielen beispielsweise, dass man da die Pyro mit einbaut, wenn die Mannschaften aufs Feld kommen, dass man das dann da macht und dann sagt, okay, das restliche Spiel, lassen wir das sein. Also, dass man das quasi, wenn man eine Choreo vorbereitet hat, dass man das in diesem Rahmen vorm Spiel macht, beim Einlauf und dann ist gut. Ob sich da alle irgendwie drauf einigen können. Ich kann mir aber vorstellen, dass das von beiden Seiten eher abgelehnt wird.
Wenn ich sage,
also ich versuche ja nur beide Seiten.
Ich versuche das auch. Bei mir ist das genauso. Ich habe das gleiche Problem, weil auf der einen Seite, wenn ich dann dahinter stehe bei so einer bengalischen Fackel oder bei so einem Rauchtopf, du kriegst das die ganze Zeit ins Gesicht.
Ja, auch nicht.
Da bist du danach high. Ne? Ja. Oder du hast Angst, dass dir die Jacke wegschmilzt. Ne? Das ist nicht so cool, wenn Leute damit rumwerfen etc., also das im Groll machen und dann anfangen damit Leute Ordner abzuwerfen, dann bin ich dagegen. Und du kannst halt nicht hundertprozentig gewährleisten, dass immer nur jemand mit Sinn und Verstand die ganzen Sachen einsetzt.
Ja, eben.
Das ist das Problem, das ich auch sehe. Auf der anderen Seite finde ich, das zu überregulieren, das gibt dem Ganzen, das nimmt dem Ganzen auch irgendwo den Charme. Und da kann ich die organisierten Fanszenen verstehen, die sich da nicht in die Karten schauen lassen wollen und sich auch nicht überregulieren lassen wollen. Und auf der anderen Seite verstehe ich auch wiederum die Leute, die sagen, ey, das kostet aber eine Menge Geld und die müssen es nicht ausbaden, die vermummen sich, sind quasi inkognito und der MSV zahlt es. Ist natürlich dann auch ein Argument, das trägt. Aber ich bin da sehr dazwischen, weil ich sage,
Das bei mir.
Ich freue mich über die Bilder. Ich halte das dann aus. Wenn ich in so einem Fallout stehe, dann denke ich mir, ja, das ist der Preis, den ich jetzt zahle. Das muss man nicht so sehen, aber das sehe ich so. Und freue mich dann danach, wenn ich Teil dieser schönen Bilder war und Teil dieser grandiosen Fanschaft, die wir nun mal haben.
Aber gleichzeitig darf man ja auch nicht vergessen, wir haben eine geile Fankultur in Deutschland. Klopf auf Holz, dass wir das auch unbedingt beibehalten. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass alle, die, sage ich jetzt mal, nicht in dem Stimmungsblock stehen, sitzen und so. Es gibt ja sehr viele MSV-Fans auch noch drumherum, die das ebenfalls nicht so abfeiern.
Voll, ne?
Also da darf man auch immer nicht vergessen, dass es da auch eine Menge MSV-Fans sind, die das auch wahrscheinlich strikt ablehnen.
Da
muss man die Größenordnungen auch immer sehen. Aber wie gesagt, es ist auch eine schwierige Diskussion. Ich glaube, wir sind beide so auf einem ähnlichen Trip, dass man vielleicht irgendwo hier und da vielleicht Kompromisse möglich sind. Aber ich habe ehrlicherweise, muss ich auch dazu sagen, mit dem Thema so ein bisschen abgeschlossen, weil ich doch auch von beiden Seiten eher den Eindruck habe und das allgemein ligenübergreifend in Deutschland, das beziehe ich gar nicht auf die dritte Liga, aber ich habe eher den Eindruck, dass sowohl DFB als auch die organisierte Fanszene eher darauf pochen, ihre eigenen Dinge. Also entweder die einen sagen, Pyrotechnik komplett legalisieren und die anderen sagen, komplett verbieten, wir machen da gar keine Tür auf. Und wenn du natürlich diese Fronten so hast, dann ist schwierig, da sich in der Mitte vielleicht irgendwo zu treffen.
Ja, wie gesagt, da abschließend irgendwo eine Bewertung zu finden, ist für mich schwierig. Ich kann alle Seiten irgendwo verstehen.
Ja,
die neutralen Zuschauer, die sich über die Preise, die da entstehen, aufregen. Aber auch die Leute, die
sagen, das Spielfeld nicht sehen, ne? Hat ja auch einen optischen Charakter. Ich erinnere mich noch an Alemannia Aachen, als die da war.
Die gelbe Wolke.
Und wirklich das komplette Spiel.
Aber einfach da muss ich sagen, ja, aber auch da muss ich sagen, ja, Stimmung, ich fand es nicht durchgehend, ich fand es nicht schlecht, ne? Also natürlich ist das irgendwo, und ich mache mir mit solchen Aussagen bestimmt auch nicht nur Freunde, aber es ist halt auch meine Meinung. Ich bin ein Kind der Kurve, ich habe wahrscheinlich schon zu viel dieses Rauches teilweise auch mal eingeatmet bei Auswärtsspielen. Aber ich bin
mir ja auch so, ne? Ja. Also ich bin nicht so ein Fan, so ein Kind der Kurve wie du. Aber auch ich war schon mit meinem Lieblingsverein auch auswärts und so unterwegs. Da gab es diese Geschichten auch schon immer. Und da habe ich schließe ja nicht auch aus. Auch ich feiere sowas mal und ich auch finde die Bilder geil irgendwo, ne? Ja. Die Mitte finde es halt.
Ich finde es auch schwierig, weil ich mich auch nicht ganz klar da positionieren kann irgendwie.
Ja.
Gut, noch eine kleine Überraschung. Hab ich wirklich überrascht in dieser Drittliga-Tabelle von, muss ich auch dazu sagen, wir zitieren hier Liga 3 Online. Die haben diese Strafentabelle ins Leben gerufen, beziehungsweise pflegen sie. Havelse, Viktoria Köln, Stuttgart 2, Hoffenheim 2 und Ingolstadt haben keine Strafen erhalten.
Nein.
Warum?
Tja.
Kannst du dir einen Reim drauf machen? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir wissen es nicht. Auf Platz 15 finde ich ganz süß, liegt Aue mit einem Vorfall. Nicht näher erläutert, aber 600 Euro. Stabil, muss man dafür sagen, ist Schweinfurt als Aufsteiger und ja auch eigentlich ja ein relativ kleiner Fußballstandort natürlich. Sind aber auf Platz 10 mit 7 Vergehen und 27.000 Euro Strafe.
Och, aber wenn du da auch mal so bei den Heimspielen guckst, ist das jetzt wiederum auch nicht so überraschend, ehrlicherweise. Also ich schaue jetzt Schweinfurt-Spiele live, aber wenn du dir dann auch die Highlights mal anguckst, gerade bei deren Heimspielen, habe ich schon öfter da auch mal was rauchen sehen. Also insofern ist das nicht so ungewöhnlich und Schweinfurt hat insofern den Vorteil, dass eigentlich nur ein sehr kleiner Teil da überhaupt überdacht ist. Aber ich glaube, da, wo die organisierte Fanszene steht, ist, glaube ich, freier Himmel. Von daher zieht es zumindest besser ab.
Ja, zumindest besser abziehen wird auch der Bratwurstgeruch, hoffen wir mal, ab Juli 2026. Ja. Wir bekommen einen neuen Stadion-Caterer. Es wird Supreme Sports Hospitality. Die hosten auch schon Firmen die Stadien in Bremen, in Frankfurt und in Dresden. Hast du irgendwelche Erwartungen? Es gab ja so ein bisschen Sorge, ob Köpi dann noch ausgeschenkt wird. Können wir die Leute da beruhigen?
Ja, auf jeden Fall. Also zumindest, wenn ich Christian Koke mal so verstanden habe, dass er da gesagt hat, nein, keine Sorge, Köpi wird da bleiben.
Auch Sinalco wahrscheinlich.
Ja, ja. Und es wäre ja insofern, ne, ich stehe ja auch noch in deiner Schuld in der Hinsicht. Also wäre ja ärgerlich, wenn wir da dann was anderes servieren müssten.
Braucht gar keine Brücken zu bauen, ist ja der Wahnsinn. Da wollte ich nämlich, Wahnsinn, okay, das sucht die Lunte. Ja. Du hast die Lunte gerochen, Herr Müller.
Okay. Direkt mal den Wind aus den Segeln genommen. Von daher, ja, wobei ich da ja auch, gerade wenn ich als Pressemensch da bin, da trinke ich dann keinen Alkohol, logischerweise. Insofern betrifft es mich da selbst nicht. Ja, aber es gab da ja viele Diskussionen immer. Das ist ein großes Reizthema, auch mit dem aktuellen Caterer, wo sich ja auch viele Leute beschwert haben mit der Organisation und so weiter. Ich bin tatsächlich gespannt, ob das dann mit dem Neuen ein bisschen weniger wird, weil ich auch so ein bisschen mir denke, ich will nicht sagen, die Leute finden immer was zu meckern, das wäre auch jetzt zu kurz gegriffen. So, aber auf der anderen Seite im Stadion, die Orga ist immer, finde ich, überall ein bisschen komplizierter. Und das Bier ist überall teuer. Aber was jetzt nicht heißt, dass zuletzt gab es ja diese Verteuerung da, die dann zum Glück zurückgenommen wurde, wo man dann schon gesagt hätte, boah, für dritte Liga ist ein bisschen übertrieben. Ich bin aber da sehr gespannt. Also ich kann da auch das nur von außen sagen. Ich habe da keine Insights, weil wie gesagt, ich kaufe mir selten was im Stadion. Da könnt ihr da draußen wesentlich mehr dazu sagen. Also kommentiert da auch weiterhin gerne, wie ihr das so wahrnehmt. Aber ich merke immer wieder, es ist ein großes Reizthema.
Ich glaube nicht, dass Supreme Sports Hospitality jetzt eine Armada von Leuten mitbringt, die ordentlich zapfen können. Und die auch checken, wann eine Halbzeit ordentlich vorbei ist, wann mehr Bier am Start sein sollte. Das war häufig so gefühlt im Stehblock das Problem, dass man auch sehr lange gewartet hat.
Ja.
Und man auch immer das Gefühl hatte, und ich habe da keine Insights, wie du ja schon sagtest. Manchmal stehen da auch ein, zwei Leute rum und machen nichts und gucken dann einem beim Zapfen zu, während die anderen irgendwie darauf warten, dass der Schaum aus den anderen Bechern so verschwindet, dass man die aufzapfen kann. Und da denkt man sich dann teilweise schon so, also ob das jetzt ein Problem des Caterers ist oder der Organisation vor Ort, genau. Das ist halt schwierig zu sagen. Was man aber sagen kann, ja, natürlich gibt's weiter die Currywurst, die ich tatsächlich auch gar nicht so schlecht fand. Unsere Bratwurst fand ich auch immer in Ordnung, muss ich sagen. Es gab vor ein paar Wochen, ist ein Wursttester im Stadion gewesen und hat unsere Stadionwurst auch ganz okay bewertet. War am geilsten, fand ich, überraschend mittelgrob war ein Aspekt. Aber überraschend mittelgrob wurde unsere Wurst beschrieben. Kam aber, glaube ich, mit 3,5 von 5 Sternen ganz gut weg. Insgesamt. Ja, ob sich das dann Wurstor hieß, der Tester. Ob Wurstor dann nochmal wiederkommen muss, um dann die neue Wurst zu bewerten. Eigentlich müsste es der Fall sein. Aber wie gesagt, Köpi wird wohl auch in Zukunft da sein, auch wenn es Gerüchte gibt, dass der Vertrag ausläuft. Aber ich hoffe mal, da wird es dann Anschlussvertrag geben, genauso wie Sinalco. Es wurde ja auch irgendwie noch ein Special Highlight versprochen, irgendein Signature Meal, das auch an das Ruhrgebiet angepasst ist. Wir lassen uns da auf jeden Fall mal überraschen. Aber im Großen und Ganzen
können ja Christian Koke dazu noch mal löchern. Er wird ja wahrscheinlich bald vorbeikommen.
Du teaserst es an. Wir hoffen sehr, dass es bald der Fall ist. Wir sind aber auch schon wieder ganz gut zeitlich bei der Sache. Deswegen schauen wir nochmal auf jeden Fall auf den nächsten Gegner. Unser nächster Gegner, der sitzt aktuell auf Platz 19 mit, 19 Punkten, hat auch eine ziemlich niederschmetternde Bilanz von 4 Siegen, 7 Unentschieden und 14 Niederlagen. Und einer Torbilanz von 35-55 Toren, auch nicht sonderlich gut. Die zweitschlechteste Defensive kommt in die MSV-Arena. Ich würde sagen, die Erwartungshaltung ähnelt bei mir dem Schweinfurt-Spiel.
Ja, man hatte ja im Januar mal diese Phase, wo man aus 3 Spielen 2 Siege geholt hat, wo man gedacht hat, oha, jetzt geht's nochmal richtig los und jetzt ja auch am Wochenende, ne, diese 3-2 Niederlage in Ingolstadt. Da haben sie erbitterten Widerstand geleistet, aber wenn man dann die Ergebnisse davor gesehen hat, wo sie, glaube ich, auch zu Hause 5-0 verloren haben gegen 1860, da war, glaube ich, so ein Spiel mal dabei. Da habe ich dann wieder so gedacht, boah, Widerstand wurde ziemlich schnell wieder gebrochen. Von daher, ja, bisschen stärker als Schweinfurt auf jeden Fall. Man muss personell noch dazu sagen, dass sie mit John Posselt ihren besten Torschützen jetzt verloren hatten im Januar, der zu Jan Regensburg, glaube ich, gewechselt ist. Mhm. Also insofern derjenige, der noch, ich glaube, 7 Tore hat er immerhin geschossen, hat auch das eine Tor beim 1:1 erzielt, beim Hinspiel. Ne? Wir erinnern uns alle schmerzhaft daran. Connor Noss, 90. und John Posselt dann, glaube ich, 90+7 oder so war das. War das erste Spiel, wo der MSV Punkte verloren hat im Eintracht-Stadion. Bis dahin hat
Spiel 7, ne?
Ja, genau. Bis dahin hatte man alles gewonnen. Insofern, ja, Spannung für das Rückspiel. Ansonsten, wenn man dann mal hier auf die Namen guckt, Robin Müller mit 4 Toren.
Drehen dürft ihr euch doch was sagen, Robin Müller. Also mir sagt er auf jeden Fall noch was. In der Abstiegssaison, ich fand, er konnte am besten halt gerade auslaufen, aber 4 Tore, 3 Vorlagen aktuell, ne, ist, glaube ich, damit jetzt auch der gefährlichste Mann, wenn ich das richtig sehe. Ex-Zebra.
Also Lorenz Paldino hat jetzt keine 3 Vorlagen, aber hat auch 4 Tore. 4 Tore. Marco Ilic, Nassim Bujelab, ich glaube, der vielen noch sagt, ich glaube, er ist ja sogar Ex-Schalker, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hier Kapitän Julius Düker immerhin mit 4 Vorlagen. Hätte jetzt gegen Ingolstadt fast sogar sein Tor erzielt. Also es sind schon gute Jungs dabei. Wenn wir hier letzte Woche mal zurückgucken, dass es ja bei Schweinfurt eher so war, dass wir gesagt haben, bei den Personalien, oh, ja, muss man schon ganz tief graben, bis man da wirklich so die Player to Watch herausfindet. Hier ist es, finde ich, ein bisschen einfacher. Aber wenn du dann auch guckst, sind alles Mittelfeldspieler, Stürmer. Du hast es eben angesprochen, die Abwehr ist halt, ja. Das ist das, die große Achillesferse. Und allgemein kann man sagen, auch hier sollte ein souveräner Sieg drin sein. Ich erneuere mein 2:0 an der Stelle.
Alles klar. Zu meinem Tipp komme ich auf jeden Fall gleich auch noch. Ich hatte mir dann auch nochmal im Portal die Daten von Pavel in der Spieltagsvorstellung angeguckt. Da kommt ja immer auch so ein kleines Datenzentrum dabei. Da kann man sich ja schon mal so ein bisschen, wir müssen ja nicht zu sehr ins Detail gehen, weil dann muss man ja auch keinen mit langweilen. Aber was ich ganz interessant fand, da ist dann eine Aufstellung dabei, die den Ballbesitz anspricht, Ballbesitzquote, und die liegt beim MSV bei 45%. Und damit sind wir auf Platz 20. Und Havels ist Platz 19 mit 45,1%. Also da treffen jetzt zwei Mannschaften aufeinander, die beide auf gar keinen Ball den Ball haben wollen eigentlich. Auch interessant finde ich dann noch einen riesen Gegensatz. Die Fehlpassquote, die liegt nämlich beim MSV bei 54,7 und bei Havelse bei 70,1. Also das ist schon Wahnsinn. Der MSV ist da führender. Die Havelse. Havelse auf jeden Fall da letzter. Havelse übrigens auch letzter bei der Passquote und beim Thema erfolgreiche Pässe. Die haben tatsächlich ziemlich viele dieser Statistiken hier in diesem Datenzentrum. Ganz unten sehe ich gerade auch mal nebenbei auch noch die Zweikampfquote, sind sie schlechtester. Und bei Zweikampfquote am Boden sind sie schlechtester. Und wenn ich das jetzt alles sehe und trotzdem sehe, dass die immer wieder schaffen, noch ein bisschen mehr Zähne zu zeigen da unten als zum Beispiel Schweinfurt, sage ich 3:1 diesmal. Wir wiederholen das Ergebnis von Schweinfurt. Hätten wir das. Gut. Wo ist mein Bier?
Wieso? Hast du ja nicht gesagt, dass das heute kommt.
Wann kommt denn das?
Ja, müssen wir mal einen Termin finden, ne?
Ach, wir müssen mal einen Termin finden.
Ja, ich dachte, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, oder die Vorstellung, kann ich ja offen sagen, dass wir das eher so am Ende der Saison machen.
Ach,
weil
so,
entweder, warte, lass mir mal aussprechen. Weil entweder können wir dann den A... wir wollen das Wort ja nicht mehr so häufig aussprechen, dann feiern. Oder wenn es nicht geklappt hat, dann können wir ja so ein bisschen Frust, ich sag das jetzt hier mal, Frust aufmachen. Also,
ist doch ein nachvollziehbarer Gedanke. Können wir nicht beides haben? Können wir eine neue Wette machen? Und bis dahin, keine Ahnung, trinken wir uns hier mal schön einen an.
Ihr werdet, du weißt doch nicht, ob hier auch Kinder zugucken. Wir wollen doch jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit Alkohol trinken, ja?
Ach, Quatsch, ich meinte natürlich alkoholfreies. Naja, in dem Sinn, wir fechten das jetzt hier noch in Ruhe aus. Ihr habt auf jeden Fall jetzt genug von uns.
Ja.
Davon gehen wir auf jeden Fall. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Empfiehlt uns weiter. kommentiert fleißig, liked den ganzen Scheiß und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Woche und dann hoffentlich wieder zahlreich gegen Havelse, Sonntag, 16.30 Uhr, nicht die tollste Anschlusszeit, aber wir sind natürlich dann wieder am Start, ich dann auch wieder zu deiner Rechten auf der Pressetribüne, da freue ich mich auch schon wieder drauf. Ich wünsche euch noch allen eine erfolgreiche Woche, bleibt gesund und wir hören uns. Bis dann, ihr Lieben.
Streifendienst 1902, der MSV-Talk, eine Produktion von Radio Duisburg und der NRZ. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.